Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Ich freue mich, heute hier Maike Labs von Herzenswünsche e.V. begrüßen zu dürfen, einem Verein, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen ihre größten Wünsche erfüllt. Herzenswünsche e.V. schenkt den betroffenen Kindern nicht nur Momente der Freude, sondern auch neuen Mut und Kraft, um den oft sehr belastenden Klinikalltag besser zu bewältigen. In enger Zusammenarbeit mit Eltern, Ärzten und Therapeuten setzt sich das Team von rund 60 ehrenamtlichen und 4 hauptamtlichen Mitarbeitern dafür ein, Träume wahr werden zu lassen. Ob es ein Treffen mit einem Idol, ein unvergesslicher Ausflug oder eine besondere Feier ist, Herzenswünsche e.V. gibt alles, um die Wünsche der Kinder wahr werden zu lassen. Ich freue mich sehr, heute im Interview zu erfahren, wie der Verein arbeitet, welche Geschichten Maike dabei bereits erlebt hat und wie jeder von uns dazu beitragen kann, dass diese wunderbare Arbeit weiter gut läuft, wie wir das unterstützen können. Herzlich willkommen, liebe Maike. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, euren Verein heute bei uns hier vorzustellen. Ja, vielleicht kannst du einfach mal damit anfangen zu erzählen, wie denn eure Geschichte ist. Wie ist eigentlich Herzenswünsche e.V. entstanden?
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, über die wir uns sehr gefreut haben. Ist für uns und für mich absolutes Neuland, erster Podcast, erstes Format in der Richtung. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt so wird mit uns beiden in der nächsten Stunde. Im Grunde hast du es wunderbar schon anmoderiert. Also da war eigentlich schon alles drin, was jemand, der uns noch nicht kennt, in Kürze über Herzenswünsche e.V. wissen muss. Wir sind ein Verein für schwerkranke Kinder und Jugendliche. Seit 1992 tätig, seit 1992 eingetragener e.V. Ganz klein angefangen mit 3 Mitarbeitenden und einem Blog und einem Kugelschreiber und mittlerweile angewachsen auf, wie du es gerade schon sagtest, rund 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 4 Hauptamtliche hier bei uns im Büro und vernetzt mit um die 150 Kliniken bundesweit und ausgestattet mit einem doch recht guten Netzwerk mittlerweile auch.
Mhm. Weißt du, wie das damals entstanden ist? War das so, dass man irgendwie beim Kaffeetrinken oder abends beim Weintrinken zusammensaß und irgendjemanden kannte, der jemand anderem, der schwer krank war, einen Wunsch erfüllen wollte? Oder wie kam das damals zustande? Weißt du das?
Ja, das weiß ich sogar sehr gut. Unsere erste Vorsitzende und Vereinsgründerin, die Vera Röttgering, hat eine sehr enge Freundin gehabt, die vor knapp 35 Jahren ziemlich schwer an Krebs erkrankt war. Es sah auch nicht gut aus, es bestand also wenig Perspektive, Aussicht auf Heilung und unsere Vera Röttgering hat damals mit Annette, so hieß ihre Freundin, überlegt, Mensch, was könnten wir denn tun, was dich so ein bisschen über diese schwere Zeit rettet, was dir ein bisschen Motivation gibt, ein paar tolle Ideen, was dich so rausholt aus deinem Loch. Und da gab es tatsächlich in Amerika den Verein Make-A-Wish, das ist so die Mutter aller Wunscherfüllungsorganisationen und davon hatten beide gehört und dann haben sie sich überlegt, Mensch, sowas könnten wir doch hier eigentlich auch mal auf die Beine stellen, aber eben nicht für große Leute, sondern für die kleinen Leute. Und so fing das dann an und dann haben sie halt die ersten Ideen entwickelt und Annette bekam auch wieder ganz viel Lust, nach vorne zu gucken. Ich kürze das Ganze ab, sie hat es leider nicht geschafft, sie hat aber zumindest die Gründung noch miterlebt und hochmotivierte Frauen um Vera Röttgering herum, die dann in Annettes Namen damals mit Herzenswünsche angefangen haben.
Ach, wie schön. Das ist ja eine sehr rührende und sehr schöne Geschichte. Aber ja, toll, dass daraus dieser Verein entstanden ist, der jetzt schon so viele lange Jahre tätig ist. Was würdest du denn so sagen, was ist so dein Lieblingsprojekt im Verein?
Das ist eine Frage, die kann ich natürlich ganz, ganz schwer beantworten. Ich bin seit jetzt fast 20 Jahren als hauptamtliche Wunscherfüllerin mit im Team hier in Münster und mache das, was mein Berufstitel sagt. Ich erfülle Wünsche. Und da gibt es tatsächlich keinen, wo ich jetzt sage, das war der absolut ultimativ tollste Wunsch, den ich organisieren durfte, weil ich bin jeden Tag aufs Neue wieder überrascht, auf was für unfassbar tolle, kreative Dinge, die Kinder und Jugendlichen kommen. Wenn man ihnen sagt, träum doch einfach mal, was würde dir gut tun? Was hast du dir schon immer gewünscht?
Mhm.
Also ein Beispiel rauszugreifen fällt mir schwer, aber vielleicht entwickelt sich das noch im Laufe des Gesprächs.
Alles klar, da kommen wir bestimmt drauf zurück. Hervorragend. Wie ist da denn euer Weg? Du hast ja gerade schon gesagt, ihr sagt den jungen Leuten, die erkrankt sind, fangt einfach mal an zu träumen. Was habt ihr noch für Wünsche in eurem Leben? Aber wie kommt ihr denn überhaupt eigentlich zusammen? Bitte erklär doch mal, wie ihr von Herzenswünsche e.V. mit den Kindern oder Jugendlichen zusammentrefft.
Mittlerweile ist es so, dass wir ein ganz super gut funktionierendes System haben zwischen den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den psychosozialen Teams, unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden bundesweit, die in den Kliniken aktiv sind, und wir im Münsteraner Büro. Und so ist eigentlich der Königsweg. Das heißt, der Arzt hat beispielsweise einen kleinen Patienten oder eine kleine Patientin, die gerade so ein bisschen im Motivationsloch ist, die vielleicht eine schlechte Nachricht gekriegt hat, vielleicht kurz vor der Hochdosis Chemo steht. Dann erinnert sich der Arzt oder die Krankenschwester, hey, da gibt's doch Herzenswünsche, die könnten wir jetzt mal mit ins Boot holen. Zwar überhaupt nicht medizinisch ausgebildet, aber als Motivationsbooster. Ja, und dann schlüpfen wir rein in diese Nische, in diesem multimodalen Konzept. Und ja, und sind dann an der Seite des Kindes. Und dann ist es eben so, das hatte ich jetzt vielleicht vergessen, Schritt zwei ist, dass unser ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Klinik das Kind besucht, Kontakt aufnimmt und im persönlichen Gespräch erfühlt, was könnte denn der größte Wunsch sein, wenn es den noch nicht gibt. Weil viele Kinder sind schon von Anfang an relativ klar, was sie denn gerne möchten, wenn der Gesundheitszustand das wieder zulässt.
Schön, ach, hört sich ja gut an. Und dann klemmt sich einer von euch dahinter und versucht, diesen Wunsch auf irgendeine Art und Weise zu erfüllen. Denn ich denke, das ist auch nicht immer so einfach. Ich habe gesehen, ihr habt auch schon ein Treffen mit Dennis Schröder, dem Basketballer, arrangiert. Also das ist ja bestimmt nicht immer einfach, dann auch so Promis an Land zu ziehen, oder?
Das ist richtig, aber auch da profitieren wir natürlich über unsere lange Verweildauer in diesem Business. Über die vielen Jahre hat sich eben gerade im Bereich Sport ein wahnsinnig großes, tolles, super funktionierendes Netzwerk entwickelt. Wir haben bei uns im Verein den Gerd Hecke, der ist, glaube ich, seit Stunde Null dabei. Der ist also alles für rund um den Sport zuständig und der hat all seine Füße in allen Türen beim DFB, beim Deutschen Handballbund, bei den Menschen, ich weiß nicht, beim Deutschen Eishockeyverband. Also überall da, wo Sport gemacht wird, ist auch Gerd schon gewesen. Und das sind wirklich offene Türen, die da jederzeit für uns bereitstehen, wenn sowas kommt als Wunsch.
Toll.
Ja.
Also habt ihr euch da schon so ein richtig tolles Netzwerk in alle Richtungen aufgebaut, sowohl zu den Ärzten und Therapeuten als auch zu den wunscherfüllenden Promis vielleicht dann?
Sozusagen, bei den Promis ist es so, also es hat sich im Laufe der letzten Jahre ein bisschen verändert. Als ich anfing, waren das vorrangig noch ja so Bands, damals noch Tokyo Hotel, die Kelly Family, und das hat sich dann alles so ein bisschen verändert über die Singer-Songwriter. Mittlerweile sind es viele Influencer und YouTuber, die gerne getroffen werden wollen. Und da ist es immer noch manchmal so ein bisschen schwierig, da die richtige Tür zu finden, durch die man geht, weil oftmals werden die natürlich auf Social Media überschüttet mit Anfragen und man kommt nicht so richtig dahin, wo man eigentlich hin will. Aber das scheibchenweise gelingt auch das immer besser und eigentlich jeder, der uns mal erlebt hat, beziehungsweise eine Wunscherfüllung erlebt hat, auch gemerkt hat, was das bewirkt. Zum einen beim Kind, aber auch halt oft bei den Promis selber, die solche Begegnungen jetzt gar nicht gewohnt sind, der freut sich eigentlich, wenn wir wieder anfragen. Also im Grunde ist es eine klassische Win-Win-Situation, finde ich.
Schön. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch sehr hartnäckig seid, wenn ihr da versucht, jemanden an die Angel zu kriegen, einen Influencer, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr da auch dran bleibt.
So ist es ein schmaler Grat zwischen, ich will nicht nerven, aber eigentlich möchte ich jetzt doch Erfolg haben. Das muss man immer so ein bisschen austarieren, aber klappt ganz gut doch.
Hast du Zahlen für mich? Wie vielen Kindern konntet ihr schon Wünsche erfüllen?
Ich habe insofern Zahlen für dich, als wir ab dem ersten Wunsch angefangen haben, manuell, also ein analoges Wunschbuch zu führen. Das ist so richtig schön oldschool. Das wird also wirklich seit 1992 mit dem Kugelschreiber pro Wunsch immer erweitert. Wir haben natürlich auch unser digitales System, aber dieses Wunschbuch ist geblieben. Und da sind wir jetzt bei Wunsch 13.775.
Wow, super. Yeah. Mensch, klasse. Und du hast eben schon erwähnt, für viele Kinder, natürlich auch für die Promis oder Idole, die vielleicht getroffen werden, aber vorrangig geht es ja um die Kinder und Jugendlichen, ist es tatsächlich auch so ein Motivationsschub? Hat es auch einen psychischen oder psychologischen Effekt? Gibt es dazu mittlerweile auch eventuell Studien, dass da jemand sich schon mal hintergeklemmt hat und geschaut hat, was kann das bewirken, wenn man da Wünsche erfüllt?
Das ist ganz interessant, finde ich, dass du das ansprichst. Meines Wissens gibt es noch keine Studien. Es gibt aber ganz viele Aussagen von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, dass tatsächlich nach der Wunscherfüllung sich Blutwerte nicht wissenschaftlich erklärbar plötzlich exorbitant verbessert haben. Und da sagte ich ja gerade schon, verstehen wir uns als ein Bausteinchen in diesem ganzen medizinischen Prozess, dass wir eben einfach so für die Wohlfühlpunkte zuständig sind. Und das weiß man auch ohne Vorwissen, dass sich eine stabile Psyche, wo ein paar Endorphine unterwegs gewesen sind, ganz positiv auswirken kann auf ein körperliches Erkrankungsbild.
Spannend. Ja, vielleicht solltet ihr da mal mit den Unis
Ja.
zusammenarbeiten, dass da mal jemand eine Doktorarbeit drüber schreibt. Ich finde das total
Richtig.
klasse und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall nachweisbar ist, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Wie viel darf denn so ein Wunsch kosten? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ah, ich wollte unbedingt noch mal, keine Ahnung, auf Hawaii unter einer Palme sitzen, ist
Ja.
das auch ein legitimer Wunsch?
Im Prinzip ja. Wenn es die Palme auf Hawaii sein muss und man das wirklich begründen kann, warum es jetzt Hawaii ist und nicht Teneriffa, wo es ja auch Palmen gibt, dann schauen wir natürlich, dass wir das im Sinne des Kindes so umsetzen. Hatten wir jetzt so noch nie Hawaii. Aber wir haben natürlich Wünsche, die etwas kostspieliger sind als viele andere. Viele Familien, jetzt wo du Hawaii angesprochen hast, sind noch nie im Urlaub gewesen, wünschen sich nichts mehr als das. Das ist vielleicht dann noch ein anderes Thema, dass wir natürlich nicht immer nur das Kind in den Blick nehmen, sondern auch das gesamte System, eben die Familie, die gleichermaßen ja auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn dann ein Familienurlaub empfohlen wird von den Ärzten, dann setzen wir den auch um. Schauen dann immer so, was wird gewünscht? Sonne, Meer, Strand. Da kann man prima Sachen machen hier in Europa. Und ja, das kostet dann eben ein bisschen mehr, als wenn ein Kind einen Tag lang im Münsteraner Zoo hospitieren möchte. Aber ja,
Darauf kommt es nicht an, ne? Hauptsache der
nicht
Wunsch wird
der
erfüllt.
Hauptsache der Wunsch wird erfüllt. Wir haben natürlich ein Limit nach oben raus, aber bislang haben wir eigentlich immer alles gut und im Sinne unserer Spenderinnen und Spender umsetzen können, denke ich.
Schön. Wie ist denn so das Feedback von den Familien und von den Kindern? Ich kann mir vorstellen, dass die unglaublich dankbar und glücklich sind. Bekommt ihr Bilder gemalt im Anschluss, Briefe geschrieben? Wie funktioniert das?
Also auch das hast du jetzt schon super zusammengefasst. Wir bekommen also alle erdenklichen schönen Dinge nach einer Wunscherfüllung. Wir bekommen Bilder, wir bekommen Fotos, wir bekommen Muscheln und kleine Gefäße mit Sand von der Lieblingsinsel. Wir kriegen kleine Geschenke, kleine Souvenirs, wir kriegen Sprachnachrichten und Filme. Also das ist unfassbar schön, wenn man so im Nachhinein, nachdem man sich wirklich ja nur vom Schreibtisch um die Orga gekümmert hat, so nochmal realisiert, hey, was haben wir da jetzt eigentlich umgesetzt? Was hat das bewirkt? Wie viel Freude löst das aus? Und zwar nicht nur für 2 Stunden, sondern oftmals kriegen wir Briefe von Kindern, die haben ihre letzte, ja, unsere letzte Begegnung war vor 5 Jahren und die denken immer noch an uns, an das, was wir damals umgesetzt haben. Also da kommt schon unfassbar viel zurück. Das ist wirklich richtig schön. Und man ist sehr, sehr dankbar, dass man irgendwo die Kinder so schön begleiten durfte.
Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn ihr 5 Jahre später noch einen Brief bekommt, dann ist das ja vielleicht auch ein gutes Zeichen für die Genesung des kranken Kindes, eventuell.
So ist es,
Schön.
ja.
Du hast gerade gesagt, du sitzt ja hauptsächlich am Schreibtisch und organisierst fleißig. Darfst du denn dann auch manchmal mit raus zu der Wunscherfüllung oder ist das eine Aufgabe, die eher eure Ehrenamtlichen übernehmen?
Es ist in der Tat die Aufgabe, die unseren Ehrenamtlichen gebührt, sage ich jetzt mal, denn die haben eben den persönlichen Kontakt, die nehmen ja den Erstkontakt auf, die haben die Kommunikation mit den Eltern, mit dem Kind. Aber ich darf auch tatsächlich schon mal mit zu einer Wunscherfüllung. Ich mache das gerne so einmal im Jahr. Einfach, wie ich gerade schon sagte, um mal wieder so hautnah mitzuerleben, was mache ich hier eigentlich 9 Stunden jeden Tag von Montags bis Freitags. Und wenn ich zurückkehre von diesen Wunscherfüllungen, die alle immer hier dann im engeren Umkreis stattfinden, dann bin ich auch wieder sehr, sehr, sehr beseelt, weiterhin hier Vollgas zu geben. Ich meine, bin ich sowieso, wir sind hier alle ein total motiviertes Team, aber eben sowas nochmal mitzuerleben, das schafft nochmal eine ganz andere Nähe zu dem, was man hier tagtäglich macht.
Ja, das glaube ich. Das war auch so ein bisschen meine Intention, warum ich danach gefragt habe.
Ja.
Sehr schön. Was würdest du denn sagen, liebe Maike, ist aktuell eure größte Herausforderung mit Herzenswünsche?
Die größte Herausforderung haben wir, hoffe ich, hinter uns, und zwar war das natürlich die Pandemie. Das war jetzt nach 2 Jahren ist es eigentlich kaum manchmal noch denkbar, wie wir da gearbeitet haben. Aber da war ja ab dem ersten Lockdown von jetzt auf gleich das komplette Wunscherfüllungsgeschäft von 100 auf 0 runtergefahren. Und
Ja.
keiner wusste, wie geht's weiter. Die Klinikarbeit lag komplett brach. Es durfte natürlich kein ehrenamtlicher Mitarbeiter auch nur in die Nähe einer betroffenen Familie. Alle Wunscherfüllungen, die irgendwie mit Publikum, Sport, Theater oder so zu tun hatten, die mussten abgesagt werden. Es war eine ganz schlimme Zeit, weil eben keiner wusste, so wie ändert sich das und wann ändert sich das und was macht das denn überhaupt mit den Menschen, die uns bedenken, mit unseren Spendern? Verlieren die auch irgendwann die Lust, wenn die sehen, hey, es wird ja gar nichts gemacht? Das war wirklich eine schwere Zeit. Wir haben dann versucht, so ein bisschen als Alternativlösung kleine Päckchen zu verschicken an die Kliniken und Kontakt zu unseren Ehrenamtlichen zu halten und zu den Familien, die vielleicht jetzt lange warten müssen, bis der Wunsch erfüllt wird. Aber das war eine sehr große Herausforderung, eine große Hürde, wo wir zwischenzeitlich nicht genau wussten, wo geht die Reise hin. Und jetzt in der Retrospektive froh sind, dass wir das auch zusammen geschafft haben als Team.
Ja,
Doch, ja.
das glaube ich. Ja, es ist verrückt, ne? Wenn man jetzt so zurückschaut, dann scheint es schon wieder so fern und es war aber so ein krasser Einschnitt. Also ich würde sagen, für alle Menschen verrückt, ja. Aber schön, dass es schon wieder so abgehakt ist im Grunde genommen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Da habe ich ja schon mal versucht, was aus dir rauszulocken.
Ja.
Was ist denn so, Maike, deine schönste Erinnerung an Herzenswünsche e.V.? Die schönste oder von mir aus auch die verrückteste? Welche Geschichte kannst du mit uns teilen?
Eine der besonders prägenden Erinnerungen ist tatsächlich, ich versuche es jetzt mal ein bisschen kurz zu machen, weil man gerät leider immer sehr schnell in so einen Flow, wo man so unheimlich kleinteilig erzählt, weil das alles wieder so präsent ist. Ich bin vor über 15 Jahren, durfte ich einen Jungen begleiten, der an Spina Bifida litt. Das ist der sogenannte offene Rücken. Der saß also im Rollstuhl und war auch sonst sehr eingeschränkt und der liebte Kreuzfahrtschiffe. Und der hatte sich gewünscht, einmal eine exklusive VIP-Führung, nur er alleine über ein neues AIDA-Schiff zu bekommen. Und da haben wir tatsächlich über die Reederei einen Termin gekriegt. Und zwar war die zwischen zwei Touren lag die, ich glaube, es war die AIDA Diva, es war damals ein ganz neues Schiff in Hamburg, auf, was sagt man, auf Reede. Auf alle Fälle lag die da im Hamburger Hafen und wir bekamen diese Einladung. Und ich habe die Familie begleitet den Tag vorher und habe also von Stunde eins diese Aufregung des Jungen so hautnah miterlebt. Der war so körperlich aufgeregt auch. Und jeder dritte Satz war auch, Gott, ich bin so aufgeregt. Und ja, und das so mitzuerleben und auch beim Abendessen, wo er dann keinen Bissen herunterbekam, weil ja am nächsten Tag und so weiter. Und dann waren wir eben auf diesem Schiff, wurden ganz, ganz toll empfangen vom zweiten Offizier, der uns wirklich, nur uns, sein Tim hieß der Junge und seine Eltern und eben ich, durften uns also wirklich alles anschauen auf diesem Schiff. Bekamen so eine ganz private Einführung bis in die Küche und es war allerdings von Anfang an gesagt, dass die Brücke absolutes Tabu ist. Das ist nach dem 11.9. so gewesen, dass man wirklich auch die Sicherheitsvorkehrungen auch auf so einem Schiff, also wirklich auf ein Maximum erhöht hat und dass es keine Chance gibt, eben da jetzt zu gucken, wie sieht es auf der Brücke aus und war auch überhaupt kein Problem für Tim. Wir waren dann also ziemlich am Ende, waren dann auf dem zweiten oder dritten Deck. Der Offizier sagte, guck mal, Tim, siehst du die Treppe da oben? Und da oben geht es dann zur Brücke und in dem Moment tut sich, euch kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, tut sich oben, geht diese Klappe auf. Und es guckt ein junger Mann herunter mit Kapitänsmütze und Kapitänsstreifen, dann war das der Kapitän eben dieses Schiffes, der natürlich für Tim vorbereitet war. Der jüngste Kreuzfahrtkapitän Europas war es übrigens seinerzeit, sehr netter Mann. Und dann haben wirklich alle mit angepackt und haben Tim in diesem Rollstuhl auf diese Brücke, und das ist wirklich, man kann sich nicht vorstellen, ein Panoramablick gewesen über Hamburg. Und er durfte das Horn, ich sag's immer falsch, es ist ein Horn, also er durfte dieses Horn oder diese Tute,
Die
Tut,
Hupe.
die Hupe, und er durfte ans Steuer und man hat ihm alles erklärt und er durfte ein Foto machen mit diesem Kapitän. Und das war, wenn man es jetzt so erzählt, hört sich vielleicht banal an, aber es war wirklich dieser Spannungsbogen, bis auf einmal oben diese Luke aufging und dann dieses Gesicht von dem Jungen und auch die Eltern, die sich so mitgefreut haben. Und wir hatten auch noch das schönste Wetter. Vorher hatte es furchtbar geregnet. Also das war wirklich so ein Magic Moment für mich. Und wo ich wirklich das so richtig gefühlt habe, dieses große Ganze. Die
Ja.
Vorarbeit, die Begleitung der Familie, die Aufregung, hoffentlich klappt's. Und dann eben, ah, es ist vorbei und es war grandios. Also das
Wunderschön.
wäre jetzt so mein Highlight, eines der Highlights.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und wo du es erzählt hast, habe ich auch Pipi in die Augen bekommen. Ja. Also es hört sich überhaupt nicht banal an. Es hört sich wirklich nach einer sehr schönen Wunscherfüllung an. Und freut mich, dass du das auch miterleben durftest. Toll. Klasse. Hast du denn danach nochmal wieder was von Tim gehört, wie es ihm geht?
Also wir haben sehr lange noch Kontakt gehabt, seine Eltern und ich. Und der Tim ist, das war aber leider klar, das ist eben ein stark lebensverkürzendes Krankheitsbild gewesen. Ja. Und er ist tatsächlich dann nochmal auf einer Schnupperkreuzfahrt gewesen mit seinen Eltern, die ihm das dann ermöglicht haben. Also hat das dann nochmal live erlebt und ist dann leider mit, ich glaube, knapp 20 Jahren verstorben, aber ganz friedlich. Und er hatte dann auf der Traueranzeige war eben ein Kreuzfahrtschiff und die Eltern hatten das ganz schön gemacht. Also es ist sehr traurig geendet eben halt mit seinem Tod, aber es war eine sehr schöne Verbindung und wir gratulieren uns immer noch zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen wir uns alles Gute. Das ist also schön. Ganz schön alles.
Ja. Klasse, auch das ist ja toll, dass da so eine nette Verbindung entstanden ist. Maike, ich glaube, es ist der richtige Moment, nach diesem tollen Erlebnis, was du gerade erzählt hast, mal darauf hinzuweisen, dass wir alle helfen können, dass Herzenswünsche e.V. weiterhin so tolle Wünsche erfüllen kann. Was kann denn einer von meinen Hörern und Hörerinnen, der begeistert ist von dem Projekt, tun, um euch zu helfen?
Also das fängt jetzt ganz banal wieder an. Er kann auf www.herzenswünsche.de gehen, kann sich angucken auf unserer tollen Homepage, was wir so alles machen. Neben diesen Wunscherfüllungen, über die wir jetzt sprachen, haben wir noch ganz viele andere tolle Sachen, die wir finanzieren. Wir haben etliche Projekte wie die Klinik-Clowns, Musiktherapien, Husky-Camps in Schweden. Also kann man sich gerne etwas aussuchen, was einem entspricht und kann uns dann natürlich mit einem Geldbetrag der eigenen Wahl unterstützen. Wir haben auch auf unserer Seite ein ganz simples Verfahren zum Spenden. Wir sind mit Giropay verknüpft. Das heißt, dreimal klicken, Betrag aussuchen, Geld überweisen und das Gefühl haben, man hat sich an was richtig Gutem beteiligt. Wir sind ein e.V., wir sind zu 100% finanziert aus Spendengeldern, abhängig von jedem Euro. Und kann ich nur dazu aufrufen, schaut euch an, was wir machen, findet uns gut und spendet uns gerne, wenn ihr etwas überhaupt.
Spenden ist ja Vertrauenssache. Da habe ich bei euch auf der Homepage aber auch gesehen, dass ihr da sehr viel Transparenz darstellt. Wie macht ihr das?
Wir sind seit, glaube ich, 25 Jahren Trägerin des Spendensiegels.
Super.
Das wird nicht verliehen, man muss es sich quasi verdienen, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl als auch in Berlin beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Das ist der TÜV für gemeinnützige Vereine und die prüfen jedes Jahr aufs Neue, auf Herz und Nieren, was macht Herzenswünsche denn mit den Spendengeldern? Also das ist schon immer sehr viel Arbeit für unsere Buchhaltung, für unsere Schatzmeisterin. Aber unterm Strich lohnt sich dann, wenn man es dann wieder hat, das Siegel. Denn viele Menschen, die sich informieren, wohin sie spenden könnten, schauen zunächst, hat der Verein das Spendensiegel oder hat er es nicht? Also es ist, wenn man es so will, ein Gütesiegel.
Ja. Toll, dass ihr das macht. Kann man denn auch, wenn man jetzt sagt, man hat ein bisschen Zeit übrig, sich als Ehrenamtler bei euch bewerben?
Also uns ist jeder und jede herzlich willkommen, der uns bei unserer Arbeit ehrenamtlich unterstützen möchte. Ohne Ehrenamt wären wir hier, sagen wir immer wieder, aufs Neue total aufgeschmissen, weil wir sind angewiesen auf die Herren und Damen da draußen, die das Bindeglied sind zwischen Klinik, Familie und uns. Und da ist uns jeder willkommen, denn jeder bringt ganz viel Eigenes mit, was dann in diesem wunderbaren Team, als dass wir so lange schon bundesweit agieren, eine Riesenbereicherung ist.
Super, alles klar. Muss man da irgendwie eine besondere Qualifikation mitbringen oder muss man ein besonderes Alter haben? Was gibt es für Voraussetzungen für eure Ehrenamtler?
Es gibt überhaupt keine Voraussetzungen. Das heißt, wir haben die Messlatte nicht irgendwo hingehängt, weil wir das falsch finden, weil wir immer wieder auch begeistert sind von diesen tollen Menschen da draußen. Was halt wichtig ist, ist, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass es ein Thema ist, was nicht unbedingt einfach ist. Also da muss man schon gucken, ob man diese Balance hinkriegt zwischen Abgrenzung und Empathie. Aber ansonsten gibt es jetzt keinen Bewerbungskatalog für Ehrenamtliche bei uns, überhaupt nicht.
Und wie viel Zeit sollte man mitbringen? Was denkst du, was ist realistisch? Also gibt es da regelmäßige Zeiten, die man einrichten muss oder ist das im Grunde genommen ganz flexibel?
Das ist ganz flexibel. Da nehmen wir einfach das, was uns angeboten wird und es gibt Menschen, die nicht mehr arbeiten oder nicht arbeiten, die haben halt mehr Zeit und dann gibt es die voll Berufstätigen, die auch noch schulpflichtige Kinder haben, die haben weniger Zeit und wir haben so viele Möglichkeiten des Einsatzes, da passt für jeden immer etwas wunderbar.
Sehr schön, das freut mich. Dankeschön. Jetzt hast du gerade noch mal eben erwähnt, dass man bei euch auf der Homepage ja auch auf eure anderen Projekte, die ihr noch so betreibt, stößt. Magst du dazu noch ein paar Worte verlieren? Weil ich finde, das sind auch ganz tolle Sachen, die ihr da macht. Muss jetzt nicht ellenlang jedes einzelne Projekt erklären, aber vielleicht erwähnst du noch mal kurz, was da so passiert.
Ich gebe mir Mühe, das möglichst kurz zu halten. Also ich hatte fällt mir echt schwer, wenn ich hier über diese Arbeit spreche. Ich hatte die
unterbreche dich, wenn es zu lang wird.
Ja, genau. Ich hatte die Klinik-Clowns erwähnt. Jeder kennt eigentlich Klinik-Clowns. Das sind die, die so ein bisschen gute Laune auf die Stationen bringen, die ganz tolle Sachen machen, die wirklich ihr Handwerk auch großartig verstehen. Haben wir seit vielen, vielen Jahren bei uns im Programm, werden wir auch weitermachen, solange wir es können, und zwar in Münster, im Clemens Hospital in Datteln, in Berlin, hier in Münster in der Regenbogenschule. Also das ist auch durchaus unterstützenswert. Dann haben wir das Husky-Projekt in Südschweden. Das sind im Grunde geführte Husky-Touren, die ein-, zweimal im Jahr angeboten werden und die dienen der onkologischen Nachsorge. Das sind also vorrangig an Krebs erkrankte Patientinnen und Patienten, die durch dieses Erlebnis mit den Tieren in der ganz, ganz ursprünglichen Natur, im Schnee ohne viel drumherum, wieder lernen sollen, in den eigenen Körper zu vertrauen. Ohne Eltern, nur mit den Tieren, mit einem ganz tollen Guide, der Herr Jochen Mendel, der das Projekt ins Leben gerufen hat vor vielen Jahren. Das finden wir auch sehr unterstützenswert. Und ansonsten die Musiktherapie auf den Stationen, auf den frühgeborenen Stationen. Ja.
Was ist denn jetzt, wenn jemand jemanden kennt, der erkrankt ist, ein Kind oder einen Jugendlichen, und weiß, derjenige hat noch einen großen Wunsch, der ihm eigentlich erfüllt werden sollte, das vielleicht aber für die Eltern nicht so ganz einfach möglich ist? Können sich solche Leute auch an euch wenden, auch über die Homepage?
Über die Homepage, da haben wir tatsächlich vor einigen Jahren, als es uns wirklich überschwemmte, eine Klausel eingebaut. Wir bitten davon abzusehen, dass Privatpersonen sich bei uns melden, sondern dass immer der behandelnde Arzt oder das SPZ oder der Psychologe sich an uns wendet, ne? Okay. Weil es sonst einfach zu viel wird. Aber auch das ist ja kein Problem. Dann kann man kurz über den Kinderarzt oder über die Klinik eine kurze Mail verfassen lassen und dann nehmen wir natürlich auch diese Kinder sofort hier an und auf den Schreibtisch und schauen, was wir tun können.
Super. Wie lange ist denn eure Warteliste eigentlich?
Also wir haben eigentlich keine Warteliste.
Wow, das ist ja klasse.
Wir gucken schon, dass wir zeitnah umsetzen, natürlich auch immer mit ein bisschen Vorlauf für Vorfreude, weil die gehört ganz wichtig mit dazu. Wenn natürlich von den Palliativdiensten uns Kinder gemeldet werden, dann wissen wir haben leider nicht mehr viel Zeit, weil die Kinder haben keine Chance, gesund zu werden. Dann sind wir ganz, ganz schnell oder müssen ganz schnell agieren. Es kann auch schon mal sein, wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher Beispiel gerne mal hinter die Kulissen gucken möchte bei The Voice of Germany, dann muss ich natürlich gucken, wann sind die nächsten Aufzeichnungen, wann sind da Zeitfenster, und da kann es auch schon mal ein Dreivierteljahr dauern, bis es denn soweit ist. Aber in der Regel sind wir relativ schnell, würde ich sagen.
Toll. Habt ihr eine Altersgrenze? Du sprichst ja immer von Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise ich habe das ja auch so gesagt. Ist das so, dass es mit 18 aufhört? Oder wie ist es, wenn jetzt ein 18-Jähriger erkrankt ist oder ein 20-Jähriger, wo sich die Ärzte an euch wenden? Würdet ihr denen auch noch die Wünsche erfüllen?
Ja, das haben wir von Anfang an eigentlich so gesagt, und auch unsere Satzung erlaubt es uns, dass wir der Meinung sind, dass mit 18 nicht plötzlich der Eintritt vom Kind zum Erwachsenen stattfindet, sondern dass eben diese jungen, ins Erwachsenenleben starten wollenden Erwachsenen selbstverständlich auch Herzenswünsche Kinder sind. Und da machen wir nicht bei 18 Schluss, bei 19, bei 20 nicht. Es gibt beispielsweise chronische Erkrankungen, so wie die Mukoviszidose. Das heißt, diese Kinder, auch wenn sie 25 werden, bleiben krank. Da ist immer so ein bisschen das Ganze eine Einzelfallentscheidung. Wenn jetzt natürlich eine über 30-jährige Patientin an uns herangetragen wird, da müssen wir sagen, das passt nicht. Das ist leider außerhalb unserer Satzung und empfehlen dann aber immer gerne Vereine, die auch für Erwachsene tolle Sachen machen. Unten vielleicht ist so die Grenze so ab 3, weil erfahrungsgemäß ein Kind unter 3 Jahren hat in der Regel noch keine Vorstellung von seinem eigenen Herzenswunsch. Und da ist es dann oft so, dass das so ein bisschen so Richtung Elternwunsch abdriftet und dann sagen wir warten einfach noch ein bisschen, bis das Kind etwas älter ist und selber formulieren kann, was es denn jetzt gerne möchte.
Finde ich total vernünftig, hervorragend.
Ja.
Ihr arbeitet ja mit ein paar Partnern zusammen. Unter anderem habt ihr auch mit Isla jetzt eine Zusammenarbeit. Magst du das nochmal kurz erwähnen, was da passiert ist?
Ja, das mag ich kurz erwähnen. Und zwar, wir sind vorgeschlagen worden tatsächlich von einer Apotheke hier in der Region, die unsere Arbeit so vorbildlich fanden. Und Da ist eben die Werbeagentur von der Firma Engelhardt hat auf uns zugekommen und hat uns das mitgeteilt und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, Teil der Sprich mit Isla-Kampagne zu werden. Und das konnten wir uns sofort vorstellen, weil wir erstmal das toll finden, wenn Menschen uns vorschlagen für sowas. Und zum anderen, weil wir die Kampagne einfach auch total toll fanden. Also wir haben dann auch schon so ein paar Reels gekriegt, haben uns da so durchgeklickt, fanden das großartig und haben dann gesagt, ja, da machen wir doch mit. Und finde ich, haben also mit bestmöglichem Ergebnis teilgenommen. Wir haben ja unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Lena aus Köln dahin geschickt, die jetzt irgendwie auch ganz viel mitbrachte. Zum einen ist sie ehemaliges Herzenswünschekind, kennt also von der Seite aus den Verein und ist ehrenamtliche Mitarbeiterin seit vielen Jahren, kennt also jetzt die andere Seite und hat unfassbar viel zu erzählen, eine tolle Ausstrahlung und wie gesagt, verkörpert eigentlich all das, was Herzenswünsche ist. Und ich finde, was dabei rausgekommen ist, ist total großartig und es ist ja jetzt auch, glaube ich, seit Ende Juni viral. Ja, also wir sind total stolz darauf, dass wir so einen tollen Partner haben und eben so ein tolles Produkt jetzt.
Klasse, ja, Sprich mit Isla hat euch sozusagen eine Stimme gegeben im Internet und genau. Hat mit euch Social-Media-Kampagnen gestartet und hat auch mich auf euch aufmerksam gemacht, dass ich mit euch reden soll und euch eine Stimme hier in diesem Podcast geben darf. Was du eben erzählt hast von Lena, finde ich ja ganz klasse, dass sie eigentlich ein Herzenswünsche-Kind war Und jetzt als Herzenswünsche-Ehrenamtlerin arbeitet. Passiert das öfter bei euch?
Ja, das passiert öfter. Das ist richtig schön. Wir haben mittlerweile 3, 4 oder 5, ich müsste sie jetzt durchzählen, junge Frauen, die alle angefangen haben als Kinder und Jugendliche auf der anderen Seite, nämlich als schwer erkrankte Patientinnen, die dann bei uns angedockt sind und wir haben denen tolle Wünsche erfüllt, sind eigentlich immer in Kontakt geblieben und die haben relativ früh dann schon den Wunsch gehabt, so wenn wir A, aus dem Gröbsten raus sind und B, irgendwo mit beiden Füßen im Leben stehen, dann unterstützen wir euch. Und die machen das alle großartig, weil die natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang haben zu dem Thema als eben selbst Betroffene und oftmals auch in den Gesprächen mit den Eltern nochmal ganz andere, sag ich mal, Seiten berühren als jemand, der es nur vom Hörensagen kennt. Das ist ganz toll und das finden wir auch großartig, dass das so
ja,
ist.
Ja, super, Mensch, Wie geil ist das denn? Vor allem, dass die Kinder dann ja genesen sind und dann noch merken, was ihr ihnen gegeben habt und dann noch was zurückgeben wollen. Das ist eine schöne Geschichte, toll. Für mich ist Herzenswünsche e.V. ein weltverbesserer Verein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mhm. Sonst wärt ihr auch gar nicht hier in diesem Podcast gelandet. Ja, das Weltverbessern. Was müsste denn so deiner Ansicht nach eigentlich passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, Maike?
Was ich mir, oh, das ist eine Frage. Da hätte ich mich besser drauf vorbereiten sollen. Ne?
Jetzt kommt die spontane Antwort. Jetzt,
ja, genau. Jetzt kommen, wenn ich 3 Wünsche, also ich muss jetzt noch mal fragen zum besseren Verständnis. Also ich als Privat-Maike oder ich als Wunscherfüller-Maike?
Nein, das darfst du gerne sehen, wie du möchtest. Ich hätte jetzt aber tatsächlich einfach dich als Mensch gefragt.
Ich würde mir tatsächlich mehr Nächstenliebe und Empathie wünschen. Das klingt jetzt mega abgedroschen, aber ich kann es nicht anders formulieren. Weil ich jetzt auch gerade beruflich erlebe, wie viel Empathie und Nächstenliebe einfach besser macht. Und das ist ganz, ganz einfach. Und das kann jeder mit ein paar Minuten Zeitaufwand am Tag in die Welt schubsen. Und ja, ich glaube, dann wäre schon ganz vieles viel einfacher. Denn am großen Ganzen können wir jetzt hier erstmal nichts verändern. Wir können meckern, wir können morgens das Handy aufmachen und uns furchtbar aufregen über das, was unsere Regierung macht und was überhaupt in der Welt passiert und dass eigentlich alle blöd sind und wir das viel besser machen könnten. Mhm. Und dann finde ich, da ist der Ansatz zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich mit in die Weltpolitik einsteigen, aber ich kann so in meinem ganz kleinen, bescheidenen Rahmen etwas dafür tun, dass es Menschen besser geht.
Mhm. Ja, es ist im Endeffekt so ein bisschen dieser alte Spruch, jeden Tag eine gute Tat. Ne? Auch das, finde ich, ist grundsätzlich möglich. Irgendwo schafft man das immer, jemandem einen Gefallen oder was Gutes zu tun am Tag. Wenn da jeder sich nochmal drauf berufen würde, wäre die Welt, glaube ich, auch schon ein besserer Ort.
Genau. Und du hattest nach Wünschen gefragt, ne? Jetzt kommt das auch wieder so das, was sich, glaube ich, jeder wünscht. Einfach gesund zu bleiben und dass die, meine Liebsten, auch alle gesund bleiben und das ganz, ganz lange und ja.
Du kommst ja nun auch beruflich sehr viel mit Krankheiten in Kontakt und erfährst auch, wie schlimm das Leid ist, wenn man erkrankt und im Krankenhaus zum Glück ja behandelt wird, aber wie schwierig das dann auch sein kann. Insofern kann ich diesen Wunsch nur zu gut verstehen.
Ja, und einfach
Schön.
auch da wieder festgestellt zu haben, dass man jahrelang einfach nur selbstverständlich gesund war. Die Familie war gesund, die Kinder waren gesund. Und jetzt hat sich so umgedreht, dass man wirklich sich dessen bewusst ist, dass es einfach nicht selbstverständlich, sondern Privileg, weil man eben einfach hier so viel erlebt, dass es von jetzt auf gleich jede Familie treffen kann. Und die sind in ihren Grundfesten erschüttert. Es wird nichts mehr so, wie es mal war. Also, ja, das ist, glaube ich, so der Wunsch. Ich habe den jetzt an zweiter Stelle genannt, aber ich glaube, das ist jetzt so ganz oben drüber, über allem, ja.
Schön. Darf ich dich auch noch fragen? In meinem Podcast ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig, neben dem sozialen Engagement. Wo kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor? Und hast du vielleicht einen, mittlerweile sagt man ja, Life-Hack für meine Zuhörer oder Zuhörerinnen, was man im Leben noch so tun kann, um möglichst umweltbewusst, ja, der Welt entgegenzutreten?
Das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Sache, auf die ich mich auch hätte besser vorbereiten sollen. Wie, glaube ich, ganz viele Menschen bin ich mir sehr, sehr bewusst, wie wichtig es ist, nachhaltig zu leben. Und ich glaube, wie ganz viele Menschen, die mir sicherlich jetzt recht geben, versucht man im Kleinen, im Rahmen des eigenen Möglichen, entsprechend gut zu sein zur Umwelt. Ich fange jetzt mal bei Waschmittel an, über die Mülltrennung, über einfach öfter mal das Fahrrad benutzen, das Auto stehen zu lassen. Da fasse ich mir jetzt gerade an die eigene Nase. Es gelingt mir leider zu selten, regional angebautes Gemüse zu kaufen, keine Flugmangos mehr irgendwie in den Einkaufskorb zu packen, obwohl die so lecker sind. Es ist aber noch kein Lifehack, ne? Also ich bin
Ist nicht
jetzt
schlimm.
kein
Ich fand das schon ganz, ganz süß, wie du das zusammengefasst hast. Und außerdem
Ja.
finde ich es toll. Da machst du ja schon ganz viel im Alltag.
Ja, also ich gebe mir Mühe. Ich könnte mehr machen, aber ich versuche in kleinen Schritten das meinige dazu zu tun.
Hervorragend. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Es darf gerne ein Buch sein, was du persönlich einfach total gerne gelesen hast, weil ich auch immer auf der Suche bin nach neuen Büchern für mein, ja, Leserattendasein. Oder etwas, was natürlich auch mit euch als Verein zu tun hat. Da kannst du gerne selber entscheiden. Es dürfen auch zwei Buchtipps sein.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Also das ist tatsächlich etwas, ich bin zwar nicht vorbereitet, aber das kann ich gut parieren, weil ich nämlich wahnsinnig gerne lese. Also es ist
Schön.
eigentlich mein größtes Hobby, gerade im Sommer abends nach Feierabend auf dem Balkon und ich habe so einen E-Book-Reader, da brauche ich dann meine Brille auch nicht, da kann ich immer schön so ziehen, wie ich das brauche. Ich habe jetzt gelesen als letztes tatsächlich von Caroline Wahl, Windstärke 17, nachdem ich im letzten Sommer 22 Bahnen von ihr, also den Erstling, gelesen habe. Und ich
Super, ja.
habe mich da so ein bisschen influenzen lassen. Ich bin aber rückhaltlos begeistert von beiden Büchern. Also kann ich nur empfehlen, tolles Thema, nicht ganz einfach, aber tolle junge Frau, also Lesetipp. Und dann habe ich Martin Suter Melody gelesen. Das hatte ich mir lange aufgespart. Das fand ich auch, wie eigentlich jeden Suter, ziemlich grandios.
Toll, auf jeden Fall alles drei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, wobei ich 22 Bahnen mir gerade runtergeladen
Ach, guck
habe.
mal. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
Vielen Dank für diese tollen Buchtipps. Liebe Maike, allgemein vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir das Weltverbesserer-Podcast-Interview zu führen. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg beim Wünsche erfüllen. Ich finde, Herzenswünsche e.V. ist eine ganz tolle Sache und ich hoffe, dass einige von meinen Hörern und Hörerinnen ein paar Euro springen lassen, um euch zu unterstützen. Macht weiter so. Vielen Dank, dass es euch gibt. Tschüss.
Tschüss, Birte, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.